Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Schönen guten Abend. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Deutschland den höchsten Tageswert seit April erreicht. Und auch wenn die Zahlen so einfach nicht zu vergleichen sind, ist die Diskussion über schärfere Gegenmaßnahmen in vollem Gange. Ein Krisengewinner bislang ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Auf dem virtuellen CSU-Parteitag kokettiert er wieder einmal mit den unterstellten Kanzlerambitionen.
Keiner kann in Deutschland gewinnen ohne die Stimmen aus Bayern und ohne die Unterstützung der CSU. Das sollte jeder noch einmal immer sich vergegenwärtigen. Mein Platz, ganz klar, der ist immer bei euch. Also in Bayern natürlich.
Das muss noch dazu gesagt werden. Markus Söder. Die weiteren Themen in dieser Sendung: nach dem globalen Klimastreik gestern, Braunkohleprotest heute und 40 Jahre nach dem Oktoberfestattentat, Gedenken und Entschuldigung in München. Am Ende der Sendung dann der Sport mit den Ergebnissen und einigen überraschenden Ergebnissen aus der Fußball-Bundesliga. Ist es also schon die zweite Welle? Früher als gedacht steigen die Neuinfektionen wieder deutlich an, so stark wie seit April nicht mehr. Und mit dieser zweiten Welle wiederholen sich auch die Debatten um eine angemessene Krisenpolitik. Reisewarnung, Maskenpflicht etc., das war alles schon mal da. Selbst ein zweiter Lockdown wird von manchem nicht mehr ausgeschlossen. Und immer wieder auch der Ruf nach einheitlichen Regelungen, trotz ganz uneinheitlicher Infektionsgeschehen. Klaus Remme mit der aktuellen Corona-Diskussion.
Auch wenn die Infektionswerte im Frühjahr um ein Vielfaches höher lagen, aktuell steigt die Zahl der täglichen Neuansteckungen. Mit 2507 liegt sie heute so hoch wie seit April nicht mehr. Die regionalen Unterschiede sind nach wie vor beträchtlich. Die höchsten Zuwächse wurden mit 625 aus NRW und 448 aus Bayern gemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt waren es gerade einmal 7 respektive 11 Neuinfektionen. Am Dienstag berät die Bundeskanzlerin erneut mit den Länderchefs. Die Forderungen nach bundesweit einheitlichen Regeln werden lauter. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche sagt die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt:
Ich verstehe nicht, warum wir nicht einheitliche Regeln haben in Deutschland und die Ministerpräsidentinnen sich darauf nicht einigen können. Der Bund muss klarere Vorgaben machen bei einheitlichen Regeln. Wann wird getestet? Der Bund muss klare Vorgaben machen, wie organisieren wir unsere Schulen in Zukunft? Wir stehen vor Herbst, wir stehen vor Winter. Wir haben kein einheitliches Management.
Auch die Landkreise melden sich zu Wort. Reinhard Sager ist Präsident der Vertretung aller 294 deutschen Landkreise. In der Neuen Osnabrücker Zeitung beklagt Sager einen Flickenteppich und fordert einheitliche Regeln, allen voran eine klare Obergrenze bei privaten Feiern. Eine Begrenzung auf weniger als 50 Teilnehmer würde zwar viele Veranstaltungen betreffen, Zitat, das wäre aber gerechtfertigt, weil wir ohne diese Maßnahmen die Freiheit der Menschen noch viel stärker beschränken müssten, wenn wir in Herbst und Winter die Kontrolle über Corona nicht verlieren wollen, so Sager. Auch die steigende Zahl von Reisewarnungen dient dem Ziel, die Kontrolle über die Infektionslage in Deutschland zu behalten. Inzwischen sind 15 von 27 EU-Ländern ganz oder teilweise gelistet. Nachdem die Bundesregierung gestern ganz Tschechien, Luxemburg und Tirol in Österreich zu Risikogebieten erklärt hat, ist Polen das einzige Nachbarland, das noch nicht betroffen ist. Mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland ist der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, vorsichtig optimistisch. Wir hoffen, dass die Arbeitslosigkeit im September zum ersten Mal seit Beginn der Krise leicht sinkt, so Scheele im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Schon in den vergangenen beiden Monaten habe man vor allem saisontypische Muster verzeichnet. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass Menschen durch die Krise von, Zitat, Arbeitslosengeld I in die Grundsicherung rutschen könnten. Der Armutsforscher Christoph Butterwegge wirft der Bundesregierung eine verteilungspolitische Schieflage vor. Butterwegge heute Morgen im Deutschlandfunk.
Wenn ich mir diese beiden Sozialschutzpakete der Bundesregierung angucke, dann sind selbst da hauptsächlich diejenigen bedacht worden, die zum Beispiel als Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer jetzt in Hartz IV beispielsweise fallen. Dann haben sie einen erleichterten Zugang, es wird keine Vermögensprüfung vorgenommen. Aber diejenigen, die schon in Hartz IV vorher waren, die hat man kaum bedacht.
Wer zahlt die Kosten der Pandemie, fragt Butterwegge und plädiert für eine Vermögensabgabe und oder die Umwandlung des Solidaritätszuschlags in einen, so wörtlich, Corona-Soli.
Ja, und wegen Corona musste auch die CSU jetzt zum zweiten Mal ihren Parteitag virtuell abhalten. Im Fokus stand vor allem die Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder. Er ist ja ein überraschender Krisengewinner, trotz seiner teils missglückten Krisenpolitik. Michael Watzke live in München. Herr Watzke, hat Markus Söder denn Rückhalt bekommen von der Partei für seinen Krisenkurs?
Also jedenfalls hat er mit seiner Grundsatzrede alles dafür getan, um diesen Rückhalt zu generieren und die Partei zu einen. Es ist ja nicht immer ganz einfach, bei einem Online-Parteitag die Stimmung an der Basis wirklich zu erspüren, weil die Delegierten sind ja nicht da. Aber die Rede, die Söder gehalten hat, war sicherlich eine seiner stärkeren. Vor allem in den Momenten, in denen er sich persönlich auch an die Delegierten gewandt hat und gesagt hat, was diese Corona-Pandemie mit ihm persönlich macht. Er hat seinen Kurs verteidigt und er hat aus Mails zitiert, aus Hass-Mails, die er als Protagonist für harte Corona-Maßnahmen in den letzten Wochen und Monaten bekommen hat.
Ich zitiere aus einigen Texten. Söder, du widerlicher Merkel-Stiefellecker, du Volksmörder und Kinderschänder, du stinkende Judensau gehörst vergast, du bist keinen Schuss Pulver wert. Dieser größenwahnsinnige Psychopath muss unbedingt schnellstmöglich am nächsten Baum aufgehängt werden.
Das war einer der Momente, in denen einem fast ein bisschen der Atem gestockt hat, als man die Parteitagsrede betrachtete. Ich war in der Parteitagszentrale dort vor Ort. Also ich glaube, dass Söder mit dieser Rede tatsächlich seinen Rückhalt in der Partei gefestigt hat. Allerdings, es gibt Widerstand, gerade von den Kommunen, die nicht zufrieden sind damit, wie beispielsweise die Corona-Testzentren organisiert werden müssen. Da bleibt vieles an den Kommunen und an den örtlichen CSU-Basismitarbeitern hängen. Und die sind sicherlich nicht immer zufrieden.
Also man hört schon, die Rede, wahrscheinlich auch der gesamte Parteitag, ist von der Corona-Pandemie und der Krisenpolitik dominiert. Gibt es denn auch andere Themen, andere Beschlüsse?
Ja, es gab ganz spannende Momente. Also Söder hatte ja kurz vor seiner Rede auch noch eine Rede bei der Trauerfeier des Oktoberfestattentats auf der Theresienwiese in München gehalten. Er hat dann in seiner Parteitagsrede gesagt, dass er die Reichskriegsflagge verbieten lassen möchte in Bayern. Dann gab es zum Umwelt, zur Frage des Klimaschutzes einen interessanten Vorstoß, dass Söder gesagt hat, dass er den Vorstoß Kaliforniens, nämlich das Ende des Verbrennungsmotors für 2030 vorzusehen, dass er das für richtig hält, gleichzeitig aber die Verbrennerzuschüsse oder eine Verbrennerprämie für deutsche Autohersteller auch will. Den Zwiespalt musste er den Parteitagsdelegierten erklären und da ist nicht ganz klar, ob ihm das immer gelungen ist. Also diese Punkte haben eine Rolle gespielt und in Sachen Steuern hat Söder für eine Corona-Steuerreform und für einen Wegfall des Soli für alle plädiert.
Mit Spannung wurde Söders Rede ja auch erwartet wegen seinen unterstellten möglichen Kanzlerambitionen. Wie hat er sich denn dazu verhalten?
Da hat er natürlich wieder einen kleinen Seitenhieb auch einbauen müssen oder wollen, denn nächste Woche stellt Markus Söder zusammen mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet eine Biografie von Laschet vor. Und er hat dann gesagt, dass dieses Vorstellen eben keine Bevorzugung sei.
Wenn die anderen beiden ein Buch machen, komme ich auch gern dazu. Das ist keine Entscheidung für oder gegen jemand anders. Alle drei sind großartige Bewerber und im Parteivorsitz, allerdings unterschiedliche Stile, unterschiedliche Inhalte, vielleicht sogar unterschiedliche Richtungen.
Und Sie haben es ja vorher schon im O-Ton gespielt, Söder sagt deutlich, ohne die CSU geht in der Union nichts.
Jetzt war das der zweite virtuelle Parteitag der CSU. Das ist ja ein relativ neues Format für eine streitlustige Partei wie die CSU. Ist das noch ungewohnt oder ist dieses Format aufgegangen?
Das ist erstaunlich routiniert abgespult worden heute. Fast zu routiniert, fand ich, denn die CSU ist eine haptische Partei. Da spielt der Bratwurstelduft und der Anblick von Dirndeln und Lederhosen auch beim Parteitag eine Rolle. Der fällt jetzt weg. Ich glaube, das gefällt vielen Mitgliedern nicht. Und deshalb muss die Partei aufpassen, dass sie da nicht zu glatt wird.
Danke, Michael Watzke, für diese Eindrücke und Einschätzung zum virtuellen CSU-Parteitag in München. Und zu diesem Thema können Sie von unserem Bayern-Korrespondenten auch noch einen Kommentar hören um 19:05 Uhr im Deutschlandfunk. Gestern globaler Klimastreik, heute Braunkohleprotest, nachdem gestern zigtausende Menschen in mehr als 400 deutschen Städten für mehr Klimaschutz demonstriert haben, haben heute im Rheinischen Revier Protestaktionen gegen die Nutzung der Braunkohle begonnen. Angekündigt war ein ganzes Aktionswochenende gegen den Kohleabbau. Auch hier stehen nicht nur die Proteste gegen die Klimapolitik im Fokus, sondern auch die Einhaltung der Corona-Auflagen. Thomas Wenkert hat beides für uns beobachtet.
Sie gehen auf die Straße, blockieren und besetzen. Tausende Menschen demonstrieren im rheinischen Braunkohlerevier für einen sofortigen Ausstieg aus Kohle und Gas. Die Aktionen rund um den Braunkohletagebau Garzweiler II bei Erkelenz starteten am frühen Samstagmorgen. Umweltaktivisten drangen in kleine Gruppen in den Tagebau ein. Gleise einer Kohlebahn wurden besetzt, mehrere Gas- und Kohlekraftwerke blockiert. Und es wurde für den Erhalt von 5 Erkelenzer Ortschaften protestiert, die für den heranrückenden Tagebau Garzweiler II derzeit umgesiedelt werden.
Hier leben Menschen, die leben hier teilweise seit 6, 7, 8 Generationen. Und dann werden die jetzt einfach weggebaggert. Das ist einfach asozial, weil die Kohle muss nicht mehr abgebaggert werden. Das ist sinnlos und trotzdem passiert es weiterhin.
Es geht einfach darum, aufmerksam zu machen und wirklich deutlich zu machen, dass es jetzt die Zeit ist, zu handeln. Wir haben hier bis jetzt jahrelang dieses Thema ignoriert. Und ich möchte einfach meinen Kindern der jüngeren Generation eine andere Welt hinterlassen.
Am späten Nachmittag besetzten dann rund 100 Aktivisten eine ehemalige Gaststätte in der Erkelenzer Ortschaft Keilenberg. Auch sie soll weggebaggert werden. Auf einem Banner steht Wiedereröffnung. Man wolle den bedrohten Ortschaften wieder Leben einhauchen, sagte eine Sprecherin des Aktionsbündnisses Ende Gelände. Dieses hatte zu den Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Daran haben sich nach Aussage der Organisatoren mehr als 3000 Klimaaktivisten beteiligt. Die Polizei ist weiterhin mit mehreren Hundertschaften aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Ein Sprecher bestätigte, dass es im Laufe des Tages immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Beamten und Aktivisten gegeben habe. Dabei wurden auch Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt. Polizeisprecher Andreas Müller.
Beim Versuch, die Kleingruppen davon abzuhalten, hier die Infrastruktur zu besetzen und in den Tagebau einzudringen, kam es zum Aufeinandertreffen mit Polizeikräften. Und beim Versuch, mit Polizeikräften die Gruppen aufzuhalten, kam es auch teilweise zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Das Aktionsbündnis Ende Gelände erklärte, dass Demonstranten Nasenbrüche erlitten hätten, auch bewusstlos geschlagen worden seien. Das bestätigte die Polizei allerdings nicht. Der RWE-Konzern sagte auf Anfrage, dass die Blockaden und Besetzungen zu keiner Beeinträchtigung der Energieversorgung geführt hätten. Dennoch will der Konzern Strafanzeige stellen.
Proteste gegen den Braunkohletagebau im Rheinischen Revier, darüber berichtete Thomas Wenkert. Für morgen wird in der belarussischen Hauptstadt Minsk wieder eine Großdemonstration mit hunderttausenden Teilnehmern erwartet, nachdem sich Alexander Lukaschenko unter der Woche trotz aller Proteste als Präsident vereidigt hat, ist die Wut groß. Bereits heute sind deshalb vor allem Frauen auf die Straße gegangen für einen, wie es hieß, Marsch der weiblichen Solidarität. Wieder gab es zahlreiche Festnahmen. Über den heutigen Verlauf des Tages berichtet Florian Kellermann.
Das Regime setzte bei den Festnahmen wieder Uniformierte ohne Abzeichen ein. In Minsk verfolgten diese die Frauen, die an dem heutigen Protest teilnahmen, bis in die Hinterhöfe des Unabhängigkeitsprospekts. Unter den Festgenommenen war auch die Rentnerin Nina Baginskaya, die in den vergangenen Wochen zu einem Symbol für die Frauenproteste geworden war. Fotos, wie sich die 73-jährige, zierliche Dame den Schutzschilden der Polizisten entgegenstellte, waren um die Welt gegangen. Im Vorfeld hatte sie dem russischen Fernsehsender Dosht gesagt, was nach der Präsidentschaftswahl am 9. August passiert ist, hat mich schockiert und entsetzt. Woher nimmt die Staatsmacht sich das Recht, die Bürger erst mit Gas zu traktieren, dann mit Wasserwerfern anzugreifen und schließlich noch auf sie zu schießen? Aber dann ist das Volk aufgestanden. Das ging von unserer Jugend aus. Videoaufnahmen von heute zeigen, wie sich Nina Baginskaya gegen ihre Festnahme wehrte. Die Uniformierten mussten ihr eine weiß-rot-weiße Fahne regelrecht aus der Hand reißen. Die heutige Demonstration der Frauen galt als Auftakt zur Großdemonstration morgen. Die gleiche Aufteilung wie schon an den vergangenen Wochenenden. Doch die Vorzeichen haben sich inzwischen geändert. Alexander Lukaschenko hat sich am Mittwoch erneut für 5 Jahre zum Präsidenten küren lassen. Die Amtseinführung fand bei einer Zeremonie statt, die von der Öffentlichkeit abgeschirmt und vorher nicht angekündigt war. Die bisherige Formel der Opposition hat sich damit erschöpft. Eine Übereinkunft mit den Machthabern, etwa um gemeinsam neue, faire Präsidentschaftswahlen zu organisieren, scheint damit kaum mehr möglich. Deshalb wird die Sprache der Lukaschenko-Gegner entschlossener. Die große Demonstration morgen solle zu einer, in Anführungszeichen, Amtseinführung durch das Volk werden, erklären die Organisatoren. Allerdings nicht für Lukaschenko, sondern für seine Gegenkandidatin bei der Wahl vom 9. August, Svetlana Tichanowskaja. Diese erklärte gestern in einer Videobotschaft: Gemeinsam tun wir alles dafür, damit es in Zukunft eine echte Amtseinführung geben wird. Und zu ihr werden alle Bürger eingeladen werden. Danke, dass Sie nicht Halt machen. Ich stehe hinter allen, die an diesem Sonntag in ihrer Stadt auf die Straße gehen. Sie gehen für sich selbst auf die Straße, für die Nation und für ein neues Belarus. Das belarussische Regime plant unterdessen offenbar, die Pressefreiheit weiter einzuschränken. Das Informationsministerium hat ein Verfahren angestrengt, das dem Internetportal tut.by die Lizenz entziehen soll. Tut.by positioniert sich als neutrales Medium mit einer ausgewogenen Berichterstattung. Bei der Demonstration heute wurde ein Journalist des Internetportals festgenommen, außerdem Journalistinnen der Zeitung Nascha Niva und Euroradio. Bereits in den vergangenen Wochen hatte das Regime zahlreichen ausländischen Pressevertretern die Akkreditierung entzogen.
Florian Kellermann berichtete. In Polen haben die 3 Parteien in der nationalkonservativen Regierung ihren Machtkampf mit einem neuen Koalitionsvertrag beigelegt. Inhaltliche Details und Personalien wurden aber noch nicht bekannt. Michael Reinhardt.
Nach etwas mehr als einer Woche Streit und Ungewissheit hat die unter dem Namen Vereinigte Rechte auftretende polnische Regierungskoalition ihre Unstimmigkeiten zumindest offiziell beigelegt. Am Mittag haben die 3 Partner von PiS, der Partei Solidarna Polska und von Porozumienia einen neuen Koalitionsvertrag unterzeichnet. Man werde auch in den kommenden 3 Jahren zum Wohl des Landes konstruktiv und gemeinsam arbeiten. Unklar blieb dabei, ob der PiS-Parteivorsitzende Jarosław Kaczynski in Zukunft ein Amt in der Regierung einnehmen wird oder nicht. Im Laufe der Woche war immer wieder darüber spekuliert worden, ob der 71-Jährige dort als Vizepremier einsteigt. Erst gestern hatte PiS-Fraktionschef Terlecki mitgeteilt, Kaczynski könne in dieser Position gewissermaßen die Aufsicht über das Innen-, Verteidigungs- und das Justizministerium führen. Die heute bei der Unterzeichnung des neuen Koalitionsvertrages anwesenden Journalistinnen und Journalisten hätten dazu gerne mehr gewusst. Ihre Fragen wurden jedoch nicht beantwortet. Seit einer Abstimmung im Sejm vor 8 Tagen sind die Risse im rechten Regierungslager offen zutage getreten. Im polnischen Parlament ging es unter anderem um ein von Jarosław Kaczynski befürwortetes Tierschutzgesetz, dem viele Parlamentarier des rechten Regierungslagers und insbesondere die Abgeordneten der Partei von Justizminister Ziobro ihre Zustimmung verweigerten. Ein Bruch der Koalition und vorgezogene Neuwahlen wurden in aller Öffentlichkeit diskutiert. Dies galt als bisheriger Höhepunkt im Machtkampf des rechten Lagers, der nun vorerst ein Ende zu finden scheint.
Knapp 2 Monate ist die Explosionskatastrophe im Libanon her. Seitdem hat sich die Wirtschafts- und Finanzkrise im Land nochmal verschärft. Und seitdem versucht der ehemalige Botschafter in Deutschland, Mustafa Adib, eine neue Regierung zu bilden. Dieser Versuch ist nun gescheitert. Der designierte Regierungschef gibt auf. Björn Blaschke.
Er gab auf, bevor er richtig begonnen hatte. Libanons designierter Premier Mustafa Adib erklärte Staatspräsident Michel Aoun heute, nicht länger für den Posten des Regierungschefs zur Verfügung zu stehen. Nach seinem Amtsantritt äußerte sich Adib in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Meine Bemühungen um die Formung eines Kabinetts haben ihr Ende erreicht. Es wurde mir gezeigt, dass die Bedingungen, unter denen ich die nationale Pflicht in dieser schwierigen Situation übernahm, nicht länger erfüllt werden. Die Formung einer Regierung mit den Kriterien, die ich gesetzt habe, ist zum Scheitern verurteilt. Die Kriterien bei der Besetzung von Ministerposten. Adib wollte sich nicht länger an eine Regel halten. Ressorts im Libanon wurden bisher immer nach einem Proporzsystem unter den 18 anerkannten Religionsgruppen verteilt. Nach dem Motto, bekommt ein Sunnit einen wichtigen Posten, muss ein Schiit ein gleichwertiges Amt erhalten und ein Druse und ein Christ sowieso. Adib kündigte bei Beginn der Regierungsbildung einen Bruch mit dieser Regel an. Er plante, Schlüsselressorts an Experten zu vergeben, ohne Rücksicht auf Religionszugehörigkeiten. Daran erinnerte Adib nun noch einmal. Ich hatte alle Fraktionen, die mich nach den ersten Regierungsbildungskonsultationen kontaktiert haben, darüber informiert, dass ich keine politisch-religiöse Gruppe der anderen vorziehen würde oder dass ich Namen für Ämter ins Spiel bringe, die eine Seite provozieren könnten, egal um welchen Posten es sich handelt. Und genau deshalb kam es zum Streit um das Amt des libanesischen Finanzministers. Die schiitische Amal-Bewegung und ihre Verbündeten, darunter die Hezbollah, beharrten darauf, dass das Amt von einem Schiiten besetzt wird. Adib blieb bei seiner Position. Auch das Finanzministerium sollte von einer Expertin oder einem Experten besetzt werden, unabhängig von der Frage der Konfessionszugehörigkeit. Libanons amtierende Regierung hatte nach der Explosionskatastrophe am 4. August mit mehr als 190 Toten und rund 6.000 Verletzten ihren Rücktritt erklärt. Präsident Aoun beauftragte den 48-jährigen Adib mit der Bildung einer neuen Regierung. Wegen einer galoppierenden Wirtschaftskrise stand Adib unter Zeitdruck. In dieser Woche lief eine Frist von 15 Tagen ab, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den libanesischen Parteien für die Regierungsbildung gegeben hatte. Paris will dem Land dringend benötigte Hilfen geben, fordert aber im Gegenzug weitreichende Reformen, zum Beispiel beim Kampf gegen die Korruption. Sie gilt als Auswuchs des Proporzsystems. Die Religionsgruppen verteilen Ministerämter untereinander und auch sonst alle Posten im libanesischen Staatsapparat, wobei nicht die jeweilige Qualifikation im Vordergrund steht, sondern eben die Zugehörigkeit zur Religionsgruppe. Mit dem Rückzug Adibs muss nun ein neuer möglicher Regierungschef gefunden werden. Laut Proporzregel muss es ein Sunnit sein, auf den sich alle Religionsgruppen einigen können. Keine leichte Aufgabe.
Es gilt als der schwerste rechtsextreme Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Am Abend des 26. September 1980 tötet eine Bombe auf dem Münchner Oktoberfest 12 Menschen und den rechtsextremen Attentäter Gundolf Köhler. Mehr als 200 Menschen werden verletzt. Genau 40 Jahre danach erinnert die heutige Gedenkveranstaltung an die Opfer und auch an die verstörend fehlerhafte Aufklärung. Tobias Krone hat die Gedenkveranstaltung verfolgt.
Es ist kalt, regnerisch und windig, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Ort, an dem vor 40 Jahren die Bombe explodierte, zu den Überlebenden des Oktoberfest-Attentats spricht.
Eine Ewigkeit scheint vergangen. Und doch ist uns dieser furchtbare Tag nah. Sein Schrecken ist uns allen wieder nah, gerade jetzt, nach dem Mord an Walter Lübcke, nach den Taten von Halle und Hanau.
Steinmeier würdigte die Wiederaufnahme der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft, die in diesem Sommer die Motivation des Attentäters Gundolf Köhler als rechtsterroristisch einstufte, die aber nichts zu möglichen MittäterInnen herausfinden konnte, wohl auch, weil in den bayerischen Behörden wichtige Beweismittel längst zerstört waren.
Nichtaufklärung, wo Aufklärung möglich und nötig gewesen wäre, ist unentschuldbar und ein Versagen, dass das Vertrauen in Ermittlungsbehörden und Justiz berührt. Nie sollte sich in Deutschland Vergleichbares wiederholen. Diese Erkenntnis hätten wir uns doch zumindest alle gemeinsam als Lehre aus München gewünscht.
Doch die Anschlagsserie des rechtsterroristischen NSU-Trios in den 90er und Nullerjahren habe stattfinden können, weil man die rechten Motive des Täters damals nicht ernst genommen habe und die Tat stattdessen mit einer psychischen Störung erklärte. Die politische Lehre daraus laute, so Steinmeier:
Wegschauen, meine Damen und Herren, ist nicht mehr erlaubt. Nicht nach dem Oktoberfest-Attentat, nicht nach dem NSU-Prozess, nicht nach den Drohschreiben von NSU 2.0, nicht nach den Waffenfunden und Feindeslisten sogenannter Prepper-Gruppen mit Verbindungen zu Reservisten der Bundeswehr und Angehörigen von Sicherheitsbehörden, nicht nach Aufdeckung einer rechtsextremen Chatgruppe innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen.
Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erinnerte an die Zeit in einer persönlichen Rückschau.
Es ging dann irgendwie ganz schnell wieder irgendwie zur Tagesordnung über. Da war eine Wahl, da waren Debatten. Nach 40 Jahren wissen wir eigentlich, was das war und dass wir vielleicht eine Menge verschlafen haben in der Entwicklung.
Auch auf die Ermittlungsfehler durch das Bayerische Landeskriminalamt in den 1980er Jahren ging Söder ein.
Und ich sage auch offen, und das sage ich als Ministerpräsident, Rechtsnachfolg aller anderen Ministerpräsidenten, und auch für den Staat, für den Freistaat Bayern verantwortlich. Es tut mir leid und ich entschuldige mich über die Fehler, die wohl in der Ermittlung, aber auch in der Einschätzung zu dieser Tat gemacht wurden.
In kurzen Ansprachen schilderten vier VertreterInnen der Überlebenden, welche Auswirkungen die Bombe auf ihr Leben hatte. Der Münchner Robert Höckmeier war damals 12 und mit seiner Familie auf dem Oktoberfest.
Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht. So habe ich 2 Geschwister direkt beim Anschlag verloren. 40 Jahre Gedenken, das ist für mich daher vor allem ein Denken an 40 Jahre ungelebtes Leben.
Nach dem Gedenkakt besichtigten die Gäste den neuen Dokumentationsort am Eingang der Münchner Theresienwiese.
Münchner Gedenken 40 Jahre nach dem Oktoberfestattentat. Tobias Krone war das. Marina Schweizer ist jetzt bei mir im Studio aus der Sportredaktion. Es hat ein paar Überraschungen am 2. Bundesligaspieltag gegeben.
Ja, richtig. Also die größte Überraschung ist die Niederlage von Borussia Dortmund beim FC Augsburg. Der hochkarätige Kader der Dortmunder, der konnte nicht gegen 2 Tore der Augsburger helfen. Edgar Endres.
Mit enormer Energie und viel Leidenschaft knackt der FCA die favorisierte Borussia. Eine halbe Stunde drückt der BVB die Augsburger in die eigene Hälfte. Doch mit den 6.000 Fans im Rücken übersteht der FCA die Druckphase der Gelb-Schwarzen. Mit der ersten richtigen Chance gelingt durch den Kopfball von Felix Udokai in der 40. Minute die Führung. Nach dem Wechsel spielen die Schwaben selbstbewusster und schaffen durch Daniel Caligiuri früh die 2:0-Führung. Danach werden die Borussen hektischer. Die wenigen Chancen durch Hummels, Haaland oder Guerrero verhindert ein überragender Torhüter Rafał Gikiewicz. Erstmals schafft damit Augsburg in der 10-jährigen Bundesliga-Geschichte 2 Siege zum Saisonstart.
2 Siege am Stück, das kann RB Leipzig nicht von sich behaupten. Beim Auswärtsspiel in Leverkusen reichte es für die ambitionierten Leipziger nur für ein 1:1. Reporter Marc Eschweiler war gut unterhalten.
Das war ein klasse Bundesligaspiel mit einem gerechten Unentschieden. 1:1 am Ende vor 6.000 begeisterten Zuschauern in Leverkusen. Die sahen von Beginn an viel Tempo, viele Offensivaktionen und 2 wunderschöne Tore jeweils in der ersten Halbzeit. Emil Forsberg traf in der 14. Minute zum 1:0, ließ an der Strafraummarkierung zunächst den Leverkusener Bender stehen und schoss dann trocken hoch ins Tor. In der 20. Minute Demir bei Torentfernung 22 Meter, wunderschöner Schlenzer unter die Latte ins Tor. In der 2. Halbzeit spielten beide auf Sieg. Florian Wirtz, der Leverkusener Youngster, hatte Pech, traf nur den Pfosten. Ein Freistoß von Leipzigs Nkunku entschärfte Leverkusens Torhüter Radetzky glänzend. So blieb es am Ende beim 1:1.
Ebenfalls ein 1:1 gab es beim Spiel Gladbach gegen Union Berlin. Bedeutet auch immer noch kein Sieg für die Gladbacher, die sich eigentlich mehr vorgenommen haben für diese Saison. Die 2. Niederlage in Folge zum Saisonauftakt bringt Mainz 05 in die Bredouille. Heute ein 1:4 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Jens-Jörg Rieck hat Fragen.
War es das für Achim Beierlorzer? Nach einem 1:4 zu Hause gegen den Aufsteiger aus Stuttgart scheint der Stuhl des Trainers der Mainzer ernsthaft zu wackeln. Am Mittwoch der Spielerstreik, heute zwar die frühe Führung in der 13. Minute durch Robin Quaison, aber dann die starke Antwort der Stuttgarter, die bis dahin schon die bessere Mannschaft waren. Noch vor dem Halbzeitpfiff Waman Gituka mit dem 1:1 Ausgleich und dann in der 2. Halbzeit die Davi, Klimowitz und Kalajdzic in einer Partie, die eindeutig den Gästen gehörte. Es gab gelb-rote Karten für Nia Kate und für Pascal Stenzel auf der anderen Seite bei den Schwaben. Aber insgesamt bleibt ein verdienter erster Erfolg. Nach 15 Jahren gewinnen die Schwaben zum ersten Mal wieder in Mainz und das mit 4:1.
Bielefeld gewinnt zu Hause 1:0 gegen Köln und steht damit aktuell auf Platz 4 der Tabelle. Und auf Schalke ist das Spiel gerade losgegangen gegen Bremen. Kurzfristig ohne Fans im Stadion, weil die Fallzahlen in Gelsenkirchen nach oben gegangen sind. Es steht 0:0. Bei der Rad-WM im italienischen Imola stand heute das Straßenrennen der Frauen an. Da holte die Niederländerin Anna van der Breggen nach dem Zeitfahrtitel jetzt das Titel-Double. Der Bericht von Holger Gerska.
Wieder einmal haben die niederländischen Radsportlerinnen ihre große Überlegenheit ausgespielt. Sie schafften die Plätze 1, 2 und 4. Aber auch die deutschen Frauen fuhren ein ganz starkes Rennen. Liane Lippert fehlten am letzten Berg ein paar Meter, um letztlich dann mit um die Medaillen sprinten zu können. Dennoch ist Platz 5 für die starke Kletterin vom Bodensee ein großartiges Resultat. Sie ist die mit Abstand jüngste in der Spitzengruppe. Stark fuhr auch Lisa Brennauer, die am Ende 9. wurde. Das beste deutsche WM-Ergebnis seit 6 Jahren. Gewonnen hat die Olympiasiegerin von Rio, Anna van der Breggen, mit einem 40 Kilometer langen Solo vor ihrer Teamkollegin Annemiek van Vleuten. Die Titelverteidigerin fuhr mit einem gebrochenen Handgelenk auf auf Platz 2 vor der Italienerin Elisa Longo Borghini.
Und beim Tennisturnier am Hamburger Roten Baum ist vor einer guten halben Stunde Stefanos Tsitsipas ins Finale eingezogen. Aus Hamburg, Ina Kast.
Das war alles andere als ein Selbstläufer für den favorisierten Griechen. Stefanos Tsitsipas musste gegen den Chilenen Christian Garin in einen Entscheidungssatz gehen, hat diesen dann aber letztlich routiniert mit 6:4 gewonnen. Sein Gegner im Endspiel ist der Vorjahresfinalist Andrei Rubeljov. Der Russe konnte sein Halbfinalduell gegen den Norweger Kasper Rüd glatt in 2 Sätzen gewinnen. Für den gegen Ende etwas angeschlagenen Rüd war es allerdings auch das 9. Match in nur 13 Tagen. Auf das Publikum am Hamburger Roten Baum wartet also ein junges Finale, denn Tsitsipas und Rubeljov sind beide gerade mal 22 Jahre alt.
Und das steht morgen an und das war's vom Sport.
Danke dafür, Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Jonas Rehse.